herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Normalerweise hörst du hier Imi Matius, die als Emotionscoach arbeitet und auch die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account ist. Im Podcast nimmt sie dich mit in ihre Gedanken- und Gefühlswelt, ihre Erfahrungen und Arbeit in spannende Interviews mit echten Menschen und ein Stück auf die Reise zu dir selbst. Heute hörst du aber mich. Ich bin Denise, Logopädin und Gründerin von These Little Talks, einer Plattform, die sich um die Themen effektive Förderung für Kinder mit Behinderung, Beratung von pflegenden Eltern und Begleitung von PädagogInnen und TherapeutInnen, die mit Kindern mit Behinderung arbeiten, dreht. Ini und ich verbringen gerade wundervolle Tage in Hamburg und schon nach kurzer Zeit habe ich gespürt, welch große Quelle der Inspiration Ini für mich ist und welch starke Kraft ich auch für mich aus dem Austausch mit ihr ziehen kann. Ich sag's dir ehrlich, Halleluja! Kann man von Ini viel lernen. Und weil es die letzten Tage so oft den Moment gab, dass ich dachte, oh wow, das muss doch in die Welt, konnte ich Ini überreden, dass sie heute selbst Gästin in ihrem Podcast wird und ich sie interviewen darf. Und so sitzen wir nun hier in einem meiner Lieblingshotels und quatschen über ganz Persönliches, natürlich auch über Inis Beruf und das schöne, wilde Leben, das uns außerordentlich und glücklich sein lässt. Ich kann schon mal so viel versprechen, es wird deep. Es wird lustig und ganz bestimmt auch emotional. Ich bin ganz sicher, dass auch du für dich ganz viel mitnehmen kannst. Denn wir möchten dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für dich zu gewinnen. Es ist ja so, beim Eintauchen in die Geschichten anderer entdecken wir zu großen Teilen uns selbst. Freu dich also auf eine Stunde voller Inspiration, Wahrheit und auf zwei Freundinnen, die sich heute ganz offen Frage und Antwort stehen. Hi Ini!
Was für ein Intro! Halleluja, sagt sie einfach im Intro. Ich freue mich.
Es ist ja eigentlich echt ganz schön verrückt, dass wir hier so in vertauschten Rollen sitzen. Du hattest mich für dein erstes Interview für den Podcast angefragt und im Dezember im letzten Jahr haben wir die dann aufgenommen. Für mich fühlt sich schon wieder Jahre weit weg an und jetzt wieder hier mit dir zu sitzen, er ist total wundervoll und ich bin so voller Vorfreude, weil ich weiß, wie schön es ist, Zeit mit dir zu verbringen und wie mega ich es finde, dass wir heute daran jetzt auch noch ganz viele andere Menschen teilhaben lassen. Du weißt ja eigentlich noch so gar nicht, was dich heute hier erwartet.
Absolut nicht. Ich freue mich aber einfach gerade schon so über diese schöne Liebeserklärung an unsere Freundschaft.
Ja.
Und habe diese Tage mit dir schon so genossen und habt ihr heute ja auch schon vor der Aufnahme gesagt, ich werde heute ganz intuitiv einfach alles reingeben und antworten, was mir so in den Kopf und ins Herz kommt.
Das ist perfekt, Ini, denn ich habe so viele Fragen im Gepäck und erst gestern hatte ich noch einen Fragesticker in meiner Insta-Story, über den auch nochmal so wundervolle Fragen reingekommen sind, dass ich erstmal heute Nacht auswählen musste, welche ich dich überhaupt heute fragen kann. Echt, ich konnte mich kaum entscheiden. Und deshalb habe ich beschlossen, es wird ein wilder Mix und es wird von allem was dabei sein.
Ja, eine bunte Tüte.
Absolut, eine richtig bunte Tüte. Are you ready? Bist du bereit?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich sage das ganz ehrlich. Aber bereiter könnte ich nicht sein jetzt.
Voll gut. Ich würde gerne einen richtigen Deep Dive gleich am Anfang machen.
Wow, ja bitte.
Es ist eine Frage, die man relativ häufig hört und immer wieder auch mal kennt. Und als ich es gestern gelesen habe, habe ich gedacht, ach krass, ich finde aber, man beantwortet sie selber für sich wahrscheinlich viel zu selten. Mhm. Und gerne würde ich einmal, dass wir uns kurz hier rauszoomen aus dieser Situation, wie wir hier beide sitzen und uns vorstellen, dass unsere 16-jährigen Ichs uns heute hier an dieser Stelle sehen könnten. Hier sitzend, einen Podcast aufnehmen, aber gar nicht nur das, sondern auch wir beide hier sitzend mit all dem, was wir erlebt haben in den letzten vielen Jahren, seitdem wir 16 waren und was das mit uns gemacht hat, was aus uns geworden ist. Und was glaubst du, würde dein 16-jähriges Ich dazu sagen? Und was würdest du gerne deinem 16-jährigen Ich sagen?
Wir haben gestern Abend schon beim Abendessen darüber gesprochen, was so für Fragen kommen können. Und du hast mir gesagt, es können so pathetische Fragen dabei sein.
Ja.
Ich überlege gerade, ich glaube, wenn mein 16-jähriges Ich hier sitzen würde mit deinem 16-jährigen Ich in diesem Bett, wir hätten erstmal genauso viel Spaß wie auch heute.
100%.
Und ich glaube, wenn es dann sehen könnte, wie wir aber heute hier sind und auch, dass ich heute hier diesen Podcast aufnehme, dann würde es nicken und sagen, ja, das war der Plan. That's
wow.
The game.
Mhm.
Und andersrum, glaube ich, hätte ich das starke Bedürfnis. Und ich glaube, diese Frage impliziert immer so ein bisschen, dass wir denken, es gibt so einen schulterklopfenden Ratschlag, den wir mitgeben wollen, unserem 16-jährigen Ich. Irgendwas so, pass auf, bleib bei dir, behalt dein Vertrauen, behalt deine Leichtigkeit. Und ich kann für mich sagen, ich wäre sehr, sehr dankbar und würde das gern auch meinem 16-jährigen Ich spiegeln, weil ich für mich die Haltung im Leben habe, dass alles mit gutem Grund passiert.
Mhm.
Und weil ich Herausforderungen im Leben kenne, durchlebe, und wir haben auch schon in unserem Freundinnenwochenende darüber gesprochen, so durch manche Dinge geht man halt durch.
Mhm.
Und bis heute habe ich das immer als wertvoll erlebt. Und ich, wenn ich so an mein 16-jähriges Ich denke, dann sehe ich sehr, sehr viel sprudelnde Lebensfreude und Energie. Und vor allem so, glaube ich, in diesem Rückblick sehe ich halt auch, wie viel Potenzial dort immer schon irgendwie gewesen ist, und wertschätze das sehr. Und ich sehe natürlich auch, dass im Nachgang daran, auch gerade so nach diesem Alter von 16, ne, wenn man auch dann irgendwann sein Abi macht, die Schule verlässt, dass da schon auch viel Spielraum von Verletzung war, von Vertrauen, das entkräftet wurde, oder auch von Situationen, die einem das Gefühl geben, hey, wer bin ich denn überhaupt und wo geht die Reise hin? Und ich sehe einfach dieses 16-jährige Ich vor mir, was einfach so eine unbeirrbare Herzenskraft hatte, selbst wenn die manchmal völlig planlos in die Welt gestolpert ist irgendwie so, die ganz, ganz viel Anteil daran hat, glaube ich, dass ich auch bis heute den Dingen gerne im Moment begegne. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
Ein total schöner Impuls, weil ich auch so ein bisschen in diese ja fast schon Falle getappt wäre, zu sagen, hey, du bist genug, du bist super, bleib bei dir, ne, wie du es auch eingangs gesagt hattest. Und jetzt, wo du es gerade so sagst, ne, wie dankbar man eigentlich genau sein könnte, das finde ich so schön, weil es ist genau wie du sagst, dieses dankbar sein und wow, we made it, wir haben das irgendwie geschafft. Und
ja.
Alles, was ich bin, bin ich ja auch, weil ich mit 16 war, wie ich war.
Absolut.
Und das finde ich total schön, ja?
Ja.
Eben nicht zu verfallen in dieses, es ist ja fast so ein bisschen fast Reue, die da immer so mitschwingt,
ja,
wenn man sagt, denk dran, du bist genug. Und es gab eben diese Situation, in denen sich das überhaupt nicht danach angefühlt hat. Und das aber anzunehmen und zu sagen, hey, ich umarme das, weil das auch dazu gehört und weil ich jetzt hier sitze in Hamburg und einen Podcast aufnehme, das hat auch damit zu tun, dass ich mit 16 war, wer ich war und wie ich war. Total schön. Mhm.
Ja, und es ist wirklich ein echtes Gefühl, was ich auch mit mir trage, weil ich einfach auch sage, ich hätte, ein sehr guter Freund von mir hat das damals mal zu mir gesagt, da war ich in so einer Liebeskummerphase.
Mhm.
Wer weiß, wo das hingeht, nachdem jetzt diese erste große Liebe irgendwie mein Herz gebrochen hat. Und Sascha, an dieser Stelle, wir haben heute keine enge Freundschaft mehr, aber solltest du diesen Podcast jemals hören, es waren wertvolle Worte, die du damals an mich gerichtet hast. Alles hat seine Reihenfolge. Du kannst erst die Tür und dein Herz dann weit aufmachen für die Menschen, wenn du die anderen Situationen erlebt hast, um sie auch zu sehen und wirklich reinzulassen. Und das stimmt.
Wow. Alle bräuchten einmal einen Sascha, der so weise Worte an einen richtet, vor allem ja, in der Liebeskummerzeit.
Ja, wirklich krass guter Freund.
Grüße auch von mir, Sascha. Ich nehme es mal auch mit.
Wird nicht viel gehen, diese Worte mitzunehmen in seinem Herzen, ja.
Voll. Oh Mann, Frage 1. Und ich habe schon wieder das Gefühl, mein Kopf rattert. Und es ist so schön. Ich habe ja tatsächlich auch schon eingangs drüber gesprochen, wie inspirierend für mich diese letzten Tage mit dir waren und wie viel Kraft ich für mich schon auch daraus ziehen konnte. Und jetzt möchte ich dir so ein bisschen zurückspielen und auch wirklich mal dich fragen, was ist eigentlich deine Inspirationsquelle und was reißt dich so mit und was bringt dich dazu, auch dann in so einem kreativen Flow beispielsweise zu sein, was du ja auch für deinen Beruf auch brauchst. Aber ich finde auch, wenn ich dich eben als Privatperson auch erlebe, bist du ja auch so kreativ und ja, woher nimmst du deine Inspiration?
Schöne Frage. Woher nehme ich meine Inspiration? Ich glaube, eine tiefe Inspiration schöpfe ich daraus, wenn ich die Dinge auf mich zukommen lassen kann. Mhm. Ich finde, Inspiration hat immer dann ihre wahre Entfaltungskraft, wenn wir auch Raum dafür schaffen. Ich glaube, wenn wir explizit danach suchen, inspiriert zu werden, um Kreativität zu erzeugen, dann kann das schnell fehllaufen, weil wir dann in so Vergleichsmuster kommen, ne? Von krass, was der oder die schon gemacht hat oder wie das aussieht. Und wenn ich sehr bei mir bleibe, dann knüpfe ich, glaube ich, immer innerlich an ein großes Potpourri an. Zum einen an Emotionen. Es ist schon nicht ohne Grund so, dass ich den Beruf habe, den ich habe, und sehr, sehr mitgehen kann mit meinem Fühlen. Mhm. Und das lässt sich sehr, sehr schnell verbinden mit vielen Eindrücken, die um mich herum sind. Und ich bin sehr reizoffen, würde man vermutlich sagen. Ich würde für mich eher sagen, ich kann sehr viel wahrnehmen und ich weiß das sehr zu schätzen. Für mich ist das ein Geschenk. Ich weiß, dass es auch oft dazu führt, dass ich auch mich mal zurückziehen muss und meine Ruhe brauche. Aber grundsätzlich ist es ein großes Geschenk. Und ich bin dann in der Lage, Emotionen, die ich habe und Gedanken, die ich habe, in meinem Kopf zu Bildern zusammenzufügen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz starke, treibende, inspirative Kraft in mir, Bilder zu sehen und gefühlt auch immer Geschichten zu sehen. Daraus immer etwas zu sehen, was größer ist als der Moment, in dem ich stecke. Und ich glaube, das ist so der Herzschlag meiner Inspiration. Und viel hat es auch mit Musik zu tun tatsächlich. Mhm. Ich merke ganz, ganz häufig, dass meine Stimmungen und Emotionen sich auch in Songs zeigen, die ich teilweise ewig nicht gehört habe, die dann in mir aufkommen. Oder dass ich dann sensibel bin für einen Song, den ich irgendwo gerade höre und wahrnehme und denke, wow, super, ich muss mir merken, wie der Titel ist. Und dann kann ich den on repeat hören, wirklich wieder und wieder und wieder. Und dann fließt dieses Gefühl dauerhaft so lange durch mich durch, bis auch Kreatives irgendwie entstanden ist. Also ich glaube, ich habe eine unfassbare, und das hätte ich eine Zeit lang nicht so von mir gesagt, eine unfassbare Nähe zu Kreativität. Es ist nur halt immer die Frage, habe ich den Raum auch dazu, das so rauszugeben? Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, was machst du zum Beispiel dann mit deiner Kreativität? Manchmal behalte ich sie einfach für mich. Mhm. Manchmal fließt sie einfach durchs System und gibt mir aber super, super viel Kraft für den Alltag oder für das, was halt ständig in Ordnung und Logik und Disziplin irgendwie von uns verlangt wird oder was irgendwie abzuleisten ist. Und gibt mir da sehr, sehr viel Kraft und Halt für. Und andererseits weiß ich auch, dass ganz, ganz viel Wunsch in mir steckt, gerade das Thema Schreiben auch nochmal irgendwann ganz anders anzugehen und da auch mehr rauszugeben. Aber ja, also Kreativität und Inspiration sind für mich zwei unfassbare Kräfte, um mich auch in Gelassenheit sein zu lassen.
Ja. Ich finde das auch, wie du sagst, dass das gar nicht immer auch dann automatisch ins Außen muss und ja, so eine Schlagkraft auch haben muss, ja, sondern ich merke auch, dass es mich so durch Tage trägt, in denen ich vor allem funktioniere und vor allem so Muster habe, in denen ich merke, ne, so diszipliniert sein zu müssen und irgendwie so Alltag geregelt zu kriegen. dass ich dann total schön finde, wenn ich merke, dass so diese Inspirations- oder Kreativitätsakkus einfach auch geladen sind. Und ich merke, dass dann auch wirklich ein Alltag viel leichter funktioniert, als wenn ich merke, uff, ich fühle mich auch null inspiriert vom Leben und vom Sein. Und das macht es deutlich schwieriger, ja?
Ja, und nimm alleine jetzt mal die paar Tage, die wir jetzt hatten. Fängt für mich auch, ich bin tatsächlich, merke ich, ich bin ein doch sehr genussträchtiger Mensch immer wieder. Fängt bei mir alleine schon beim Thema Essen an.
Mhm.
Also wir haben ja sehr kulinarische, schöne Momente miteinander erlebt hier.
Ja.
Und alleine das, auch Geschmäcker wahrzunehmen, das ist sehr sensitiv für mich und sehr schön. Und ich genieße das sehr und das gibt mir ganz, ganz viel wieder.
Ja. Ich finde es auch, wenn ich jetzt auf die Tage gucke, dass wir so eine große Leichtigkeit hatten, mit der wir irgendwie durch diese Tage auch gegangen sind. Und ich zum Beispiel da schon auch merke, wenn ich in meiner Leichtigkeit bin, bin ich doch auch offener für die Wahrnehmung von all den Dingen auch. Ja.
Ich finde es auch gerade spannend, wo du gerade so sagst, wie wir uns durch die letzten Tage bewegt haben, merke ich, dass das auch was in mir anspricht. Kreativität entsteht für mich sehr gut, wenn ich in Bewegung bin. Und wenn ich überlege, wir sind unfassbar viel zu viel Fuß gelaufen
hier. Ja.
Also gefühlt haben wir selten still gesessen, außer wir haben wirklich mal was gegessen in dem Moment.
Ja.
Und das ist aber tatsächlich, dann sind die Dinge für mich häufig halt auch im Fluss, wenn ich in Bewegung bin.
Ja. Man muss dazu sagen, kleiner Randfact, dass wir ein Glück hatten, weil wir gerade Hamburg genießen bei Traumwetter.
Ja.
Ich glaube, selbst die Hamburger sind erschrocken über diese vielen Sonnentage, die hier gerade am Stück sind. Kamen durch uns. Hamburg haben wir sehr gerne gemacht.
Ganz uneigennützig.
Völlig uneigennützig. ach, wie schön. Wir hatten es gerade eben noch über das 16-jährige Ich. Und ich möchte nicht sagen, dass das schon eine ganze Weile her ist, aber
es ist ehrlich, schon eine ganze Weile
her. Es ist eine Weile her.
Ja.
Und dazwischen lagen unglaublich viele Zeiten. Ich habe ja eingangs schon gesagt im Intro, das schöne, wilde Leben. Mhm. Und ich liebe ja den Begriff, dass das Leben wild ist, weil ich eben nicht sagen möchte, dass es nur schwarz oder weiß ist, sondern es ist wirklich auch alles dazwischen. Und ja, es gibt die herausfordernden Zeiten und es gibt aber auch genauso die wundervollen, glücklichen Zeiten. Wenn du auf die letzten Jahre zurückblickst, welche Zeiten vermisst du?
Das ist eine gute Frage und tatsächlich merke ich, das ruft eine ähnliche Stimmung in mir hervor wie bei der Frage nach dem 16-jährigen Ich, weil ich merke, dass ich, glaube ich, für mich klarziehen möchte, dass Vermissen nie bedeutet, dass das jetzt in meinem Leben fehlt, wenn ich darüber spreche.
Ja.
Sondern Vermissen ist für mich auch einfach oft die Erkenntnis, dass da eine sehr schöne Zeit war und da auch vielleicht nochmal irgendwie im Nachgang eintauchen zu dürfen, um auch daraus irgendwie Kraft zu ziehen. Und es gibt viel. Also tatsächlich ein Moment, der mir in den Kopf kommt, wenn du das fragst, ist, dass ich daran denke, dass bevor unser viertes Kind sich angekündigt hat, wir so einen Moment hatten und das nach einer Zeit, die sehr anstrengend auch familiär für uns einfach war. Es hat uns wirklich sehr, sehr gefordert, diese Zeit. Es gab so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte von, wow, jetzt werden es irgendwie ruhigere Fahrwasser.
Mhm.
Jetzt haben wir das gut im Griff.
Ja.
Wir wachsen da gerade rein und auch über uns hinaus. Und ich habe da so einen Moment vor Augen, wo wir mit den Kindern im Tierpark waren, was für uns oft Struggle war aufgrund von Weglauftendenzen und Ähnlichem. Und ich habe aber auch Bilder im Blick, die wir damals gemacht haben, auch Fotos, wo ich mich sehe neben dem Zwillingskinderwagen und mit Tilly auf meinem Schoß und sehr glücklich aussehe. Und ich stelle auch immer wieder fest, wie schnell wir das halt auch in dem Alltag vergessen können, wie viel glückliche Momente wir haben, wenn wir vielleicht gerade eine Zeit durchleben, die doch sehr anstrengend ist.
Mhm.
Und ich hatte vor kurzem den schönen Freundinnen-Moment mit jemandem, dass wir uns Bilder geschickt haben aus alten Fotoalben. Und mich selber zu sehen, wirklich vor Glück strahlend, fast platzend, das hat mich echt berührt, weil man das natürlich auch dann, wenn es gerade vielleicht hart auf hart kommt und gut gerade die letzten Monate waren nicht die einfachsten, dann vergisst man das schnell mal. Und dann würde ich sagen, ja, es ist ein Vermissen, aber eher im Sinne von ein liebevolles mich dran erinnern. Im Großen und Ganzen, Ini, ist alles ziemlich gut.
Es ist ja so ein bisschen so dieses klassische, diese Marmeladenglas-Momente, von denen du auch so sprichst, ne? Die man ja eigentlich so in so ein Marmeladenglas einfangen möchte, ja, um sie aufzubewahren und dann das Glas öffnet und bildlich sozusagen daran riecht, um dieses Glück auch wieder so ein bisschen einsaugen zu können. Und doch finde ich, weiß nicht, wie du das empfindest, mir geht es ganz oft so, ich habe unglaublich viele Marmeladenglas-Momente. Ich öffne aber in diesen Phasen, in denen ich struggle oder die für mich schwierig sind oder herausfordernd sind, das Glas viel zu selten. Und merke dann eben auch immer wieder, ey Mist, ey, das Leben ist nicht nur gerade anstrengend und schwer, sondern Mann, das kleine Glück auch irgendwie zu finden.
Ja, ja, und ich glaube, dass das zum Beispiel für mich auch immer so ein bisschen eine Intention war hinter dem Titel des Insta-Accounts und auch dieses Podcastes. Ja, das Leben läuft nicht nach Norm. Da gibt es ganz, ganz viele Störfaktoren. Da gibt es ganz viele Herausforderungen, keine Frage. Aber das anzuerkennen, das Leben eben nicht nach Plan und nach Norm läuft und darin glücklich zu sein, in den vielen Ausschnitten, die halt auch glücklich sind, das ist die Kunst. Und jetzt muss man natürlich sagen, es ist mein Job, unter anderem auch anderen Menschen verfügbar zu machen, ihre Marmeladenglas-Momente auch wiederzufinden. Und auch diese Kraft daraus zu ziehen. Denn das ist was, was wir so arg unterschätzen, dass das Aktivieren auch neuronal im Gehirn von Glücksmomenten, von Gefühlen von Dankbarkeit oder von Sicherheit und Entspannung eine akute Auswirkung auf unser aktuelles Stressniveau haben.
Ja.
Wir können uns so selbstwirksam in diese Gelassenheit, in diese Freude hineinversetzen, die wir uns so wahnsinnig wünschen, wenn wir strugglen. Das ist natürlich ein sehr gelernter Prozess für mich auch, glaube ich. Ich glaube, dass ich da einfach mit den Jahren sehr gut drin geworden bin.
Wenn du sagen müsstest, jeweils eine konkrete Situation, was ist für dich ein kleines Glück und was ein großes Glück? Und kurz vielleicht an dieser Stelle, ich finde nicht, dass das eine wertiger ist als das andere. Ich finde, man findet es eben mehr im Stilleren oft das kleine Glück und das große Glück ist schon auch so, wow, das kommt so ein bisschen immer mit Pauken und Trompeten. Beides ist Glück und beides macht uns glücklich.
Ja, absolut.
Und genau, sag mal, kleines Glück, großes Glück, was wäre das?
Ein kleines Glück ist manchmal im Alltag zu merken und das wirklich bewusst wahrnehmen in dem Moment, dass wir so durchfließen durch den Alltag.
Dass es läuft.
Dass es einfach läuft. Dass wir im Garten sind und die Kinder sich gerade nicht irgendwie eine Schippe oder eine Schaukel auf den Kopf hauen und dass ich irgendwie den Garten umgrabe und Alfie in Ruhe Rasen mäht und das einfach funktioniert und lachende Kinder durch den Garten tollen. Das ist das kleine Glück, was ganz oft auch das große sein kann so.
Ja.
Aber so mit deiner expliziten Frage, was ist das große Glück? Das große Glück ist tatsächlich, so zum Beispiel heute hier zu sitzen und zu merken, was es für ein Luxus ist. Und da sind wir wieder bei der Dankbarkeit für das 16-jährige Ich, diesen Weg auch gegangen zu sein, der bis heute hierhin geführt hat. Also ich glaube, ich kann das manchmal schwer für Menschen greifbar machen, weil ich, also das muss man vielleicht auch mal ein bisschen relativierend hinzusagen, ne? Ich laufe jetzt nicht ständig wie ein Honigkuchenpferd durch die Gegend und ich bin auch mal wütend und auch ich werde mal laut mit den Kindern und ich bin nicht immer nur mit Gelassenheit getankt, so ist es nicht. Und trotzdem kann ich dir sagen, dass ich eine sehr unerschütterliche Dankbarkeit dafür empfinde, wie die Dinge sind. Und das ist mein großes Glück. Sehr dankbar für den Umstand zu sein, dass wir, und das sage ich bewusst, obwohl wir wirklich da Herausforderungen auch haben, die letzten Jahre gesund sind, dass wir sicher sind, ein Dach über dem Kopf haben, uns Essen leisten können.
Ja.
Und tatsächlich auch ein sehr großes Glück für mich ist, wenn ich so darüber nachdenke, wie dankbar mich das macht, auch heute hier mit dir so sitzen zu können und so einen Podcast aufzunehmen, halt meinen mal so meinen inneren Wünschen auch einfach Folge zu leisten und mich das zu trauen.
Und die auch zu kennen, ne? Auch das
ja,
ist ja.
Absolut. Ja, ja, sich nicht zu verlieren und nicht zu vergessen, so in dem Alltag, ne? Der schon, also, der schon wirklich fordernd sein kann. Halt auch, da sind wir wieder bei diesem Raum, ne? Den man sich selber auch schafft, um das auch zu hören.
Ja.
Weil da, wo kein Raum ist, da kannst du auch nicht hinhören.
Definitiv nicht. Und ich finde aber auch, dass dieser Raum zu halten einfach echt auch eine Aufgabe ist.
Ja, es ist Übung.
Ja.
Es ist, weißt du, es ist so wie, wenn, wenn ich Klienten sage, hey, wir gehen in Meditation oder wir üben das. Und ich Klienten vor mir sitzen habe, die sagen, boah, weißt du, Meditation, nee, also ja, ich weiß, dass das was bringen soll, Ini, aber das kann ich nicht. Kann ich gut in Ruhe sein? Ja, natürlich kannst du nicht gut in Ruhe sein, weil du es nicht geübt hast. Aber du kannst krass gut in Ruhe sein, wenn du erstmal merkst, was es für einen Effekt auf deinen Körper, auf deinen dich stillhaltenden Gedankenstrom hat und auf dein Wohlbefinden einfach. Und
ich fühle mich so ertappt.
Jetzt muss man auch sagen, ne? Also ich meine, wir machen das ja auch durchaus mal, wenn wir uns irgendwie sehen und irgendwie Gespräche miteinander haben, dass ich sage, hey, was, wir nehmen uns eine stille Minute.
Ja.
Und wir reden von 60 Sekunden und ich leite dich dazu an, tief in Resonanzatmung zu gehen, um einfach mal kurz anzukommen und sage dann zum Abschluss, fühl mal kurz rein.
Ja.
Was sind da für Gedanken? Was sind da für innere Bilder? Was für Emotionen? Und wenn du es in einem Wort fassen müsstest, was wäre das jetzt? Und alleine das, dieses Mal suchen und es in ein Wort bringen, sich die Mühe machen, sich zu hören, zu spüren und zu sehen, was da im Kopf los ist. Wir reden von 60 Sekunden. Und das ist halt auch so dieses Totschlagargument von, für den Shishi habe ich keine Zeit.
Mhm. Ja, absurd, ne?
Ja, absolut. Ja.
Und das ist für mich schon auch so, dass ich natürlich weiß, logisch betrachtet, mit so einem ruhigen Geist lassen sich Entscheidungen besser treffen, mit so einem ruhigen Geist. Bin ich mehr bei mir? Kann ich mehr visualisieren, fokussieren? Und gleichzeitig ertappe ich mich so häufig dabei, und ich glaube, dass es ganz vielen auch so geht, dass in diesem Eilen und permanent unter Strom stehen auch so ein Ausblenden von, wie geht's mir eigentlich, auch so ein bisschen geht. Ne? So Ausblenden von vielleicht auch negativen Emotionen oder Dingen, die ich so angehen müsste, Themen, die ich angehen müsste.
Yeah.
Und das bringt mich ein bisschen zur nächsten Frage. Denn wenn man jetzt die letzten Minuten ein bisschen anguckt, reden wir viel über Glück und Glücklichsein und wir reden über Inspiration und über Dankbarkeit. Und doch, und das haben wir auch schon durchblicken lassen, sind wir uns beide bewusst, dass es die herausfordernden wilden Zeiten gibt. Ne? Es gibt die Zeiten, wo wir realisieren, ich muss hier gerade viel atmen und es ist gerade wirklich schwierig auch für mich. Ich würde gerne über eine bestimmte Sache dabei mit dir sprechen. Weil, und ich weiß natürlich, dass das nicht so ist, aber ich merke, auch wenn ich mit dir Zeit verbringe, übrigens auch egal, ob digital oder auch in live, dass ich merke, dass ich denke, ne, guck dir diese Frau an, die ist ein echt Wonder Woman. Es gibt Wonder Woman, Leute. So bin ich eigentlich, ne, dass ich so das Gefühl habe, pff, also gibt ja auch nichts, was die irgendwie nicht hinkriegt. Und schau mal, dann inspiriert die noch andere dazu. Und das meine ich gar nicht neidisch, sondern so voller Bewunderung. Und trotzdem weiß ich eben auch, dass Dinge herausfordernd sein können in jedem Leben. Und über was ich gerne heute mit dir sprechen wollen würde, ist über Scheitern. Scheitern ist für mich nämlich eine der Sachen, die mir alles abverlangen. Also die mich wirklich fordern. Und ich habe so einen großen Hang zum Perfektionismus und ich merke, dass Scheitern für mich 100% negativ konnotiert ist. Wir haben noch nie über das Scheitern gesprochen.
Nein,
und ich glaube, dass ich die Frage viel mehr für mich als eigentlich für dich stelle, weil ich weiß, dass nachdem du die Frage beantwortet hast, ich vielleicht sogar einen neuen Blickwinkel aufs Scheitern einfach auch werfen
darf. No pressure, no pressure.
Ini, ich bräuchte mal eine neue Definition von Scheitern.
Ja.
Hau mal raus. Nee, sondern tatsächlich, also wirklich jetzt nochmal, gibt es für dich richtiges Scheitern oder eben in Folge auch falsches Scheitern? Und wie fühlt sich Scheitern für dich an? Und Achtung, letzte Frage noch dazu. Was ziehst du für dich aber aus Scheitern heraus?
Mhm.
Und bitte, sag mir, dass du Scheitern kennst.
Ich kenne das gut. Ich kenne das sehr gut. Erstmal merke ich, wie sehr es mich beschämt, wenn du sagst, boah, krass, du bist Wonder Woman, weil ich sehr gerne in meinem Leben, nicht nur sehr gerne, in vielen Teilen sehr gerne. Sehr gerne habe ich eine innere Haltung von Demut dem gegenüber, ja, was ich so schaffe. Das ist für mich ein sehr erstrebenswertes Gefühl, mir dessen bewusst zu sein. Und andererseits weiß ich aber auch, dass ich einfach einen Prägungshintergrund habe, der mir sagt, bleib mal schön auf dem Boden mit dem, was du so machst. Und du bist hier bei weitem nicht besser als andere Menschen und du musst dich hier nicht nach vorne stellen mit dem, was du denkst, fühlst, siehst. Das ist schon ein sehr geprägter Umstand in meinem Leben. Gleichzeitig kann ich sagen, dass das, glaube ich, eine der größten Aufgaben für mich immer wieder ist, dem immer wieder zu entwachsen. Und das bringt mich auch gleichzeitig so ein bisschen zu dem Scheitern. Und ich finde das sehr schön, dass du das eben, als du das jetzt gerade gefragt hast, auch nochmal so gesagt hast, so ja, manchmal hat das auch irgendwie was mit dem eigenen Perfektionismus zu tun, so ne, mit eigenen Ansprüchen. Und ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe 2012 damals mich dann aus einer sehr erfolgreichen Anstellung heraus gelöst, in der ich sehr viel erschaffen durfte, in der ich in einer Firma gearbeitet hat, in der ich fast grenzenlos meiner Kreativität nachgehen durfte, ein sehr großes Team führen durfte. Es war fast schon berauschend irgendwie, so viel Freude an der Arbeit zu haben. Und ich habe mich aber daraus gelöst, weil ich doch auch in dem Umstand Unzufriedenheiten hatte und auch gemerkt habe, ich möchte gerne in diese Selbstständigkeit rein. Ich möchte das. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, würde ich sagen, trotzdem kein klares Bild von mir, wie ich als Unternehmerin sein will. Ich hatte ein Bild davon, was erfolgreich selbstständig sein heißt. Und ich hatte aber keinen Weg dahin im Kopf. Das macht die Tür relativ weit auf dazu, schnell scheitern zu können.
100%.
Und würdest du mich das fragen vor den Jahren, als ich dann da stand, dann wäre meine Aussage auch nach, oder ich bin dann selbstständig gewesen und witzigerweise, so heute mit einem klaren Verstand und rational draufschauen, war ich auch da eigentlich krass erfolgreich.
Mhm.
Es gab nur einfach Gründe und Entscheidungen für uns auch, auch unter anderem zum Beispiel die Kinderwunschbehandlung anzugehen, die Entscheidung mit sich gebracht hat zu sagen, vielleicht ist Selbstständigkeit jetzt zu diesem Zeitpunkt doch noch nicht die beste Entscheidung.
Mhm.
Vielleicht ist dieses Risiko gerade nicht das, was uns in diesem anderen sehr großen Herzenswunsch wirklich unterstützt. Und anstatt wahrzunehmen in mir, dass ich einfach sehr traurig darüber war, diesem Wunsch zu dem Zeitpunkt nicht nachzugehen, weil das ein gleichzeitiger Wunsch mit sehr ähnlicher Größenordnung war zum Kinderkriegen,
glaube ich, ja,
habe ich vermeintlich für mich das verbucht unter, guck mal, hast du nicht hingekriegt.
Mhm.
Geht halt nicht. So gut bist du halt doch nicht, Ini, dass du jetzt schon so erfolgreich wärst, selbstständig zu sein, in der Art, wie du vermeintlich das mit Erfolg verbuchst.
Das heißt, du würdest schon sagen, das war ein falsches Scheitern eigentlich? Also
absolut.
Dass das richtige Scheitern eher tatsächlich gewesen wäre, ich erkenne an und es ist ein Scheitern, aber es ist ein Scheitern, das in einer Wertschätzung auch passiert. Ist richtiges Scheitern Scheitern mit Wertschätzung?
Ich glaube, richtiges Scheitern ist für mich trotzdem irgendwie mit einer Sache völlig vor den Baum zu laufen.
Ja.
Und im Zweifelsfall sich und seine eigenen Werte dabei verraten haben. Das ist für mich richtiges Scheitern.
Mhm.
Wenn ich mich jetzt wieder gesetzt an damals, an die Idee, wie man erfolgreich selbstständig ist, daran verkaufe, was Erfolg nach außen ist. Das ist Scheitern.
Mhm.
Es nicht zu schaffen, wie ich es mir eigentlich wünsche, weil ich noch nicht kein klares Bild davon habe. Das ist falsches Scheitern. Das ist ein Versuch.
Ja.
Und ich muss für mich sagen, dass zum Beispiel im heutigen, also wenn du mich das heute fragst, würde ich sagen, es gibt schon Dinge, die klappen nicht ad hoc. Ich habe aber die sehr starke Haltung des Growth Mindset, die ich halt auch meinen Kindern vermittle. Was ich nicht kann, kann ich nur noch nicht.
Mhm. Hey, und wie schön, das auch den Kids weiterzugeben, oder?
Ja, und ich finde, und es ist witzig, dass du das nochmal gerade sagst und betonst, denn ich finde, das ist so in meiner Bubble auf Instagram schon sehr deutlich mittlerweile, auch durch die Bewegung Richtung bindungsorientiertes und bedürfnisorientiertes Erziehen, dass wir sehr, sehr viel reinlegen wollen, auch in unsere Erziehung mit den Kindern. Und das ist zum Beispiel ein spannender Punkt, fällt mir jetzt gerade auf. Es gab ja schon den Punkt in meinem Leben, wo ich mich auch freiwillig dann in Therapie begeben habe, wo ich das Gefühl hatte, ich bin die schlechteste Mutter der Welt.
Ja.
Das hat sich angefühlt wie richtig beschissenes Scheitern.
Mhm.
Das war traurig.
Mhm.
Das war auch verletzend. Ich habe mich selbst verletzt damit, dass ich so schlecht über mich geredet und gedacht habe. Mit mir selbst. Das hat kein anderer gesagt. Das habe ich gemacht.
Mhm.
Und
ja, wahrscheinlich auch nicht nur einmal an einem Abend in einem Bett, wo man denkt, dieser Tag, ich bin die Rabenmutter schlechthin,
ja,
sondern wirklich über längeren Zeitraum dann eigentlich auch.
Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war ich nicht in der Lage, weder das Marmeladenglas aufzumachen, noch es zu finden.
Mhm.
Und das ist für mich echtes Scheitern, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns ganzheitlich zu betrachten, es in Relation zu stellen, was wir gerade leisten. Ob überhaupt gerade alles so möglich ist. Ob das auch gerade dran ist.
Mhm.
Und da muss ich für mich sagen, das ist halt genau das, ne? Wenn wir scheitern, weil wir an uns Maßstäbe setzen, die eigentlich vielleicht gar nicht wirklich unserem Wert entsprechen, dann ist Scheitern schon sehr große Selbstsabotage.
Mhm.
Für mich ist halt heute Scheitern eigentlich auch kein Begriff, den ich verwende. Ich versuche Dinge. Und wenn die nicht funktionieren, dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus zwei Gründen. Ich bin noch nicht so weit, muss noch was dazulernen. Es ist gar nicht das, was ich will.
Mhm.
Das sind die zwei Parts. Entweder es ist wirklich nicht das, was ich will, oder ich bin noch nicht so weit. Und wenn es nicht das ist, was ich will, dann bin ich ja nicht gescheitert, sondern darf ich mir eingestehen, hey, warte mal, das strengt mich hier gerade so krass an, fühlt sich so beschissen an, weil es eigentlich gar keinen Spaß macht. Und jetzt sind wir natürlich bei dem spannenden Punkt, so muss Leben immer nur Spaß machen, müssen wir immer nur der Freude folgen? Nein, müssen wir natürlich nicht. Wir dürfen auch durch Dinge einfach mal durch. Aber der Wert dahinter muss stimmen.
Ja.
Das Ziel dahinter muss erstrebenswert sein. Wenn es das nicht ist, dann gibt es niemanden, wirklich niemanden, außer mir selbst, der mich dazu zwingen kann, das weiter zu verfolgen.
Ja. Ja, schön. Das ist ein schöner Gedanke. Ich finde auch dieser Moment, dass Scheitern jetzt so ein bisschen auch so sein Stigmata auch verlieren darf.
Mhm.
Ne, weil ich finde natürlich schon, dass das auch sehr häufig auch im Alltag ja auch wirklich auch benutzt wird. Ne? Oh, ich bin total daran gescheitert.
Mhm. Ich erlebe häufiger den Begriff Versagen.
Noch schlimmer.
Also weil es die Leute häufig auf sich beziehen. Ich habe versagt. Und wenn ich das jetzt mal, und ich bin keine Kommunikationswissenschaftlerin, also jeder, der jetzt zuhört und Ahnung hat, bitte haltet euch die Ohren zu oder verzeiht es mir großherzig. Etwas versagt bekommen oder sich etwas versagen, ist ja eigentlich in seiner Wortbedeutung, Nein zu etwas zu sagen, Abstand von etwas zu nehmen. Ich habe versagt, klingt in meinen Ohren manchmal fast ein bisschen falsch. Müsste sein, ich habe es mir versagt. Und ich glaube, dass das schon viel drehen kann, manchmal die Perspektive darauf zu ändern, ist das wirklich das, was ich will, was mich gerade so herausfordert? Oder darf es sich auf eine andere Art leichter anfühlen? Und in 100% der Fällen darf sich das definitiv leichter anfühlen.
Leichtigkeit, ein großes Thema unserer letzten Tage.
Mhm.
Und ich mache hier tatsächlich so einen harten Cut, weil ich glaube, dass wir aus der Leichtigkeit auch ins Glück wiederkommen und dass wir aus der Leichtigkeit auch in so eine Tatkraft kommen und dass aus Leichtigkeit so viel Gutes immer auch passiert. Und ich zum Beispiel finde, dass Menschen, mit denen es sich leicht anfühlt, für mich unglaubliches Glück sind.
Mhm.
Wie kommst du in deine Leichtigkeit? Sag mal so, drei Fakten, hard facts. Welche drei Dinge bringen dich in deine Leichtigkeit?
Das ist ziemlich simpel. Leichtigkeit entsteht immer dann, wenn wir Schwere loslassen.
Mhm.
Und Schwere loslassen können wir immer erst, wenn wir die in die Hand nehmen. Also für mich ist nach wie vor, und das muss man jetzt auch wieder, glaube ich, rahmen an der Stelle. Wörtlich ausgesprochen klingt das so easy peasy, ist es nicht. Das ist ja genau das Themenfeld meiner Arbeit einfach auch. Menschen dabei zu helfen, den Schmerz anzunehmen, ihn zu sich zu nehmen, zu gucken, was verletzt mich da gerade dran, an diesem Gedanken über mich selbst oder an dem, was ich im Außen erlebe. Und wenn ich das kann und wenn ich das verstehe, dann kann diese Emotion auch aufhören anzuklopfen. Und dann kann ich sie gehen lassen. Und dann entsteht plötzlich Raum und Freiheit zu sagen, so, und jetzt gucke ich, wie ich mich eigentlich fühlen will. Und dann darf sehr häufig, sehr schnell Leichtigkeit in uns eintauchen. Mhm. Also das ist für mich auch, glaube ich, immer so ein sehr häufiger Switch, auch gerade so in Erstgesprächen vor Coachings und ich glaube auch oft für Klientinnen, die dann mit mir ins Arbeiten kommen, die so merken, krass, wir reden hier über ganz, ganz hart arge Herausforderungen, die sie vor sich haben, große Verletztheit, große Traurigkeit vielleicht, große Ängste. Und wenn wir das dann in dem Erstgespräch angucken und wandeln und sagen, was ist denn dein Wunsch, wo willst du denn wirklich hin, wie die dann merken, wenn die dem Wunsch mal Raum geben,
ja,
und mal ein Bild davon entwickeln, dann ist es gar nicht so schwer, in dieses Bild auch reinzufühlen und zu merken, boah, wenn ich das schaffe, dann fühle ich mich frei.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch so, das ist vielleicht so der dritte essentielle Tipp neben dem Annehmen und dann halt das Schwere loslassen. Dieses Gefühl von Freiheit, was wir uns oft wünschen, oder von Leichtigkeit, das ist nichts, was wir uns hart erarbeiten müssen. Wenn wir die Perspektive dahin wandeln können, zu sehen, ich darf in Leichtigkeit eintreten, wann immer ich es brauche, und kann mir eine Selbsterlaubnis überhaupt erstmal dazu aussprechen, dann bin ich auch überhaupt in der Lage, die Tür dazu aufzumachen. Wenn ich mir das nicht erlaube, weil ich glaube, ich muss in dem Schmerz verharren und ich muss es noch festhalten, weil ich habe da noch unbedingt was drin zu erledigen oder gibt es eine Schuld oder eine Scham dahinter, dann kann ich schwer eintreten in diese Leichtigkeit.
Mhm. Es gibt ein Reel von dir auf Instagram, auf dem du tanzt.
Eine Story war das, ja. Ich glaube,
eine Story war das,
ja,
Entschuldigung.
Ja, ich weiß genau, worauf du anspielst.
So, ja, also genau. Und dieses tanzende Video, ist denn das so ein bisschen sinnbildlich für dich auch, wie du in so eine schnelle, also beziehungsweise ist Tanzen etwas, wie du in so eine schnelle Leichtigkeit kommen kannst? Weil, ne, über was du gerade gesprochen hast, ist ja immer auch wirklich die innere Bereitschaft, so, ich erkenne hier die Schwere, die über allem liegt und es ein bisschen wie so ein Schatten sich anfühlt.
Ja.
Und ich will wirklich wieder zurück in meine permanente Leichtigkeit, insofern es irgendwie auch möglich ist, aber ich will da wirklich auch drauf schauen.
Ich will ein effektives Tool.
Genau.
Ja.
Und wenn ich aber merke, boah, ich habe gleich einen wichtigen Termin,
ja,
ich habe gleich irgendwie, muss irgendwie für meine Kinder eine gute Führung übernehmen können beispielsweise,
ja,
oder ich treffe mich mit meinen Eltern oder Schwiegereltern, was ja manchmal vielleicht auch eine herausfordernde Situation sein kann.
Ja.
Und man so merkt, boah, ne, ich habe irgendwie 1000 Steine im Rucksack und es fühlt sich so, so schwer an. Was sind so drei schnelle Sachen für dich, um in Leichtigkeit zu kommen? Also ist Tanzen zum Beispiel eben sowas, was es dich akut schnell leicht sein lässt?
Jetzt muss man ja dazu sagen, ich lebe seit schon 3,5 Jahren oder bald 4 Jahren sehr zyklusorientiert.
Ja.
Ich weiß auch, wann welcher Zugang zu Leichtigkeit für mich gut funktional ist.
Mhm.
Gerade Zyklusphase 3 ist gerne wildes Tanzen alleine laut, bei wirklich lauter Musik und dem einfach Raum zu geben,
ja,
was gerade so raus darf. Das schafft sehr, sehr viel Leichtigkeit. Etwas, was auch sehr viel Leichtigkeit für mich schafft, ist tatsächlich Laufen gehen.
Mhm.
Das macht ein unfassbares Freiheitsgefühl in mir aus.
Ja.
Immer gekoppelt mit Musik.
Ja.
Aber jeden Schritt, den ich in Kraft laufe, ist wie ein unfassbarer Befreiungsschlag. Wenn ich jetzt aber tatsächlich zum Beispiel Termine vor mir habe und wir reden jetzt über was, wo ich gar nicht so viel Zeit habe, jetzt irgendwie alle mal rauszuschicken, zu sagen, so, ich mache mal eine halbe Stunde laut Musik an, geht mal bitte kurz vor die Tür, weil es ist jetzt gleich wichtig.
Ja.
Das geht ja jetzt auch nicht in jeder Lebensphase oder Lebenssituation. Dann ist es tatsächlich das Atmen. Das ist das größte Learning, was ich jedem mitgeben kann. Ich glaube, wenn wir in Geburtsvorbereitungskursen verstehen würden, welche Größenordnung das Thema Atmung hat, wenn es darum geht, unser eigenes zentrales Nervensystem zu beruhigen, dann ist es wirklich Atmen. Und damit meine ich nicht einfach nur, ich hole mal kurz tief Luft und dann geht's schon wieder, sondern dann ist es wirklich auch zu sagen, nee, ich nehme mir bewusst Zeit, ich gehe in eine Resonanzatmung, ich atme hier 4 bis 5 Sekunden ein. Ich nehme mir einen Moment Stille und dann atme ich 4 bis 5 Sekunden wieder aus. Und das mache ich locker 10 Mal.
Ja.
Dann ist das eine andere Form von Leichtigkeit. Eine sehr beruhigte Leichtigkeit, aber die oft den Raum erstmal wieder frei macht, auch das Außen wahrzunehmen, ohne dass ich mit Bewertung reingehe.
Ich sag jetzt was.
Ja.
Muss ich gerade kurz, kam gerade so als Gedankenblitz von mir. Es gibt ja viele deutsche Singer-Songwriter und kleines Outing an dieser Stelle, ich liebe in den größten Teilen die Musik sehr, aber ich finde, Tanzen, Laufen, Atmen hört sich eigentlich wie so ein guter deutscher Singer-Songwriter-Song an. Leute, und hier ist der Song von Ini Matius. Tanzen, Laufen, Atmen.
Okay, das hat jetzt schon ein bisschen, ich möchte keine Namen nennen, aber es hat schon ein bisschen Schlagerpotenzial, finde ich.
Ah, siehst du, oder auch das. So, nächste Frage. Lieber deutsche Singer-Songwriterin oder Schlagersängerin?
Singer-Songwriter.
Hm, okay.
Ja. Ich glaube, dass viele Menschen, die mir heutzutage auf Insta folgen, gar nicht so viel Kontakt zu den Texten haben, die ich vielleicht früher geschrieben habe und dass mir Worte, Schrift und Poesie sehr nah und sehr am Herzen sind und sehr wichtig sind. Und ich finde einfach die Entwicklung von jungen Singer-Songwritern oder von jungen Poetry-Slammerinnen, und das hat eine Energie, so eine Schönheit und so eine Zartheit, die ich sehr, sehr attraktiv finde.
Mhm. Das finde ich schon auch. Für Show und Revue ist natürlich eben so eine Schlagersängerin schon auch nochmal, hat eine andere Schlagkraft.
Deshalb heißt es wahrscheinlich Schlager.
Denkst du, wir beide haben
das entschlüsselt,
warum Schlager heißen.
Ich glaube, wenn ich jetzt so an Musik denke und wenn es darum geht, was macht mich beim Tanzen frei oder auch beim Laufen, ist es sehr unterschiedlich. Es kommt auch echt drauf an, was ich gerade für eine Energie brauche. Ich bin absoluter Fan von Florence and the Machine schon immer. Ich liebe starke Stimmen, ich liebe starke Texte. Ich mag sehr, sehr viel Akustik und sehr, sehr viel Band drumherum. Das macht viel mit mir. Ich kann aber super gut auch mir einfach ein bisschen Elektro und Dance auf die Ohren packen und brauche einfach nur einen starken Bass und einen starken Beat. Das funktioniert für mich durchaus auch, weil das dann nicht so viel mit Sprache zu tun hat oder mit Melodie, sondern eher damit, dass das meinen Herzschlag imitiert.
Das finde ich übrigens auch. Ich finde ja, dass wir verschiedene Situationen haben, verschiedene Phasen, wo ganz unterschiedliche Musik tatsächlich auch dran ist und auch irgendwie auch so sein darf. Und sind wir mal ehrlich, also jeder, der schon mal auf einem lustig und feuchtfröhlichen Dorffest Disco Fox getanzt hat, liebt natürlich auch, warum hast du nicht Nein gesagt von Malte Kelly und Roland Kaiser? 100 pro. Oh Gott, Ini kennt's nicht.
Können wir sagen, wir nehmen einfach den Pur-Remix oder so? Das war so
den Party-Hit-Mix.
Das ist meine Disco-Fox-Zeit aus meiner Tanzschulzeit. Das weiß, glaube ich, auch tatsächlich niemand. Ich habe sehr, sehr lange Standard und Latein getanzt.
Das weiß nicht mal ich.
Das weiß nicht mal du, ja.
Wow. Du, ich bin eingefleischter Let's Dance-Fan. Wir müssen wahrscheinlich so eine extra Tanzfolge aufnehmen.
Das wäre schon.
Wann sind wir so abgebogen,
dass
wir jetzt so lange Zeit über... Okay, entschuldige.
Wow.
Ich wollte eigentlich nur deine Schlagerkarriere vorantreiben, die du aber gleich absolut sofort abgelehnt hast.
Ja, sorry.
Jemand, der nicht, warum hast du nicht Nein gesagt, kennt, ist für mich auch irgendwie raus aus dem Game, ganz ehrlich.
Okay, aber im Freundinnen-Game sind wir noch
absolut, natürlich.
All in, okay.
Aber Schlagersängerin kannst du jetzt nicht mehr werden.
Nee.
Schade.
Ja.
Hätte ich gut gesehen bei Florian Silbereisen oder wen gibt es denn da noch? Carmen Nebel.
Ich hätte auch bestimmt mit dem ZDF-Fernsehballett hätte ich gut performt, glaube ich.
Ja.
Ja, das hätte ich, habe ich Potenzial, würde ich sagen.
Guck, würde ich dich sehr sehen in so einem Glitzerfummel.
Wir biegen hier wirklich zu weit an. Aber wisst ihr, das Schöne daran ist, dass wir auch schon überlegt haben, ob wir wirklich mal einen Freundin-Podcast nehmen. Und ich denke gerade so, ja, es hat Potenzial auf jeden Fall, würde ich sagen.
Die wilden Zeiten. So, jetzt einfach Ich krieg die Kurve, Ini, pass auf.
Finde ich gut.
Ich krieg die Kurve zur nächsten Frage, weil das eigentlich die perfekte Überleitung ist.
Okay.
Das hast du ja gerade eben schon ein bisschen angedeutet, ne? Du hast getanzt und Standard und Latein. Und ich durfte sowieso die letzten Tage feststellen, welche Dinge hast du eigentlich noch nicht probiert oder gemacht. Da ist ja ganz vieles auch irgendwie da, was du auch probiert hast und was dir auch irgendwie gut liegt. Die nächste Frage ist, womit hättest du aber besser nicht anfangen sollen?
Oh, womit hätte ich besser nicht anfangen sollen? Witzig, bringt mich nochmal zu dem Gedanken zurück mit 16-jähriges Ich. Ich glaube, ich hätte es lassen sollen, anzufangen, an mir zu zweifeln. Und ich glaube, dass es trotzdem ein Tatbestand ist, der zu uns allen dazugehört. Mhm. Dass wir, wenn wir in neue Rollen hineinwachsen, vorrangig in neue Rollen hineinwachsen und unsere Identität sich erweitern und wachsen darf, dass wir natürlich ins Zweifeln kommen. Das gehört dazu. So aus meiner Arbeit ist es ein Prozess, den ich heutzutage sehr zu schätzen weiß. Ich meine aber, glaube ich, in dem Moment eher, dass ich zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so sehr thematisch mit mir selber daran gearbeitet habe, manchmal Dinge aus meiner eigenen Prägung eingeflossen sind in mich, denen ich mich schwer entziehen konnte. So. Mhm. Und ich würde sagen, heute habe ich den Luxus, dass ich vieles davon aufgearbeitet habe und dass ich trotzdem häufig Dinge zeige und ich dann liebevoll erstmal hingucken kann und sagen kann, so denkst du das also von dir. Ist ja interessant. Und dann halt anders damit umgehen kann. Aber ich glaube, dass diese Selbstzweifel halt einfach auch was sind, was wir alle kennen. Das gehört einfach dazu, weil wir natürlich auch in Zweifel ziehen, so, wer wollen wir denn sein und wie gut sind wir da auf dem Weg auch irgendwie zu uns und für uns. Und ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was ich gerne manchmal in mancher Tiefe unterlassen hätte. Mhm. Weil das einfach auch, weil das Spuren hinterlässt. So in uns, ne? Und weil das immer mal wieder auftaucht. Und für mich ist da, glaube ich, an der Stelle auch zu sagen, dass ich es immer wieder wichtig finde, dass wenn wir so einen inneren Zweifel in uns haben oder so eine innere zweifelnde Stimme, dem halt irgendwann auch liebevoll begegnen dürfen und erkennen dürfen, es gibt einen Grund, warum sich das meldet. Es gibt einen Grund, warum es Zweifeln wichtig ist, uns darauf aufmerksam zu machen, so, hey, meinst du, das ist gut? Meinst du, du machst das gerade gut? Weil es uns halt doch an der Stelle schon nochmal auch mit dem verbindet, was uns wichtig ist. Und ja, von daher ist es wahrscheinlich schwer zu sagen, ob ich damit nicht so anfangen wollte, aber ich glaube einfach, dass es Zeiten in meinem Leben gab, in denen ich das in einer Intensität und in einer Tiefe gemacht habe, um die es schade ist.
Ja. Ich bin ja quasi die Zweifelliese vor dem Herrn, ne? Also ich fühle 1000%, was du meinst, auch nach wie vor noch. Und ich habe nie drüber nachgedacht, das sein zu lassen tatsächlich. Weil das so in mir ist, dass ich so denke, das gehört auch so dazu. Aber vielleicht dürfte ich nach diesem Gespräch heute mal wirklich drüber nachdenken, das Zweifeln sein zu lassen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, es sein zu lassen, weil ich glaube, das wäre auch schwierig so für unser Inneres. Das wird dann irgendwie aufbegehren und sagen, ja, hey, warte mal, aber ich habe schon eine Funktion. Hallo, können wir nochmal drüber sprechen? Aber ich glaube halt so, den Zweifel halt immer gleich auch abzuwerten. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen das Ding. Und damit auch stellvertretend uns dann gleich abzuwerten. Ja. Ich glaube, wenn wir da einfach erstmal so kurz mit connecten und mal einchecken und sagen so, um was geht's hier denn eigentlich an? Was zweifle ich denn gerade? Und das nochmal in auch einen anderen Bezugsrahmen immer wieder zu setzen. Ich bin großer Freund des Konstruktivismus an der Stelle, immer nochmal zu gucken so, okay, warte, ich gucke mir das jetzt in einem Setting an und glaube, ich muss an mir zweifeln. Jetzt guck mal ein bisschen von weiter weg drauf so, ne? Was würde jemand von außen sagen, der dich nicht kennt, der das gerade erlebt? So, ist das berechtigt, dass du dann so an dir zweifelst, ja oder nein? Und ja, ich glaube, dann muss man es nicht sein lassen zu zweifeln, sondern dann darf man immer kurz hinhören, was da gerade los ist.
Ja. Was mir tatsächlich klar war die letzten Tage und auch dann eben, als wir gestern gesprochen hatten und ich dich nicht überredet, aber zumindest überzeugt habe, dass wir heute diese Podcast aufnehmen und du wirklich einmal Gästin sein darfst, dass wir hier sehr persönlich sprechen werden. So,
ne? Das tun wir auch. Also stelle ich auch fest, so wie wenig schwer es mir aber auch fällt, tatsächlich das im Gespräch mit dir auch so da sein zu lassen.
Ich finde das auch total spannend, dass es witzig ist, dass wir eigentlich sprechen, wie wir die letzten Tage sprechen, mit einem Mikro, das halt irgendwie an ist.
Ja, absolut.
Und dass das große Natürlichkeit hat. Und ich glaube, dass das total wertvoll ist für alle, die zuhören. Und trotzdem merke ich einfach, und du wirst jetzt gleich wieder innerlich mit den Augen rollen, dass ich das so formuliere, aber ich spüre einfach diese große Weisheit, die du so in dir trägst.
Oh mein Gott, ja, jetzt kommt aber ein krasses Charme in mir hoch.
Ja,
kein Augenrollen hoch, da werde ich mal kurz rot im Gesicht und denke so, oh mein Gott.
Sie ist tatsächlich wirklich ein bisschen rot geworden.
Es ist wirklich, da habe ich echt Struggle mit.
Da musst du jetzt durch, ich bin noch nicht fertig mit Formulierung.
Okay.
So, du trägst eine unglaublich große Weisheit in dir, was ja auch Teil dieser Inspiration ist, die du für mich zum Beispiel auch bist. Und ich frage mich, das ist ja schon auch immer so, dass diese Dinge, die du auch durch deinen Beruf und deine Ausbildung und deine Arbeit, das ist ja auch ein Teil von dir, den du immer wieder auch ins Außen trägst. Und wir hatten beide keine Sorge dafür, wenn wir uns treffen, dass wir eben wissen, jetzt ist Freundinnenzeit oder eben nicht. Mhm. Keine Sorge, wir hatten keine Coachingzeit. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass ich schon das große Glück hatte, wirklich auch ein Coaching oder mehrere Stunden bei dir auch zu haben und mir das unglaublich gut getan hat und viel gebracht hat. Und wenn wir jetzt mal so einen Schwenk auf deine Arbeit machen, gibt es so ein Thema oder ein Feld, wo du sagst, das mache ich eigentlich am liebsten oder da schaue ich mit Klientinnen am liebsten drauf oder das bearbeite ich am liebsten und das bringt mir enorm viel Freude? Oder ist es tatsächlich, dass du es auch genießt aus diesem großen Feld, dass du einfach auch mit dieser Weisheit bedienen kannst, auch so zu schöpfen?
Ich finde es ja ganz spannend. Also ich meine, du hast mich ja, wie gesagt, wir sind auch schon in Coaching-Position zueinander gewesen. Und im Coaching versuche ich wirklich ja auch Werkzeug zu sein für das, was da ist und nicht so sehr viel irgendwie jetzt meiner vermeintlichen Weisheit, was ich irgendwie immer noch mal gerne hinterfragt haben oder wissen möchte an der Stelle, jetzt nicht so viel reinzugeben, sondern das halt wirklich eher immer auf einer professionellen Ebene zu sehen, so welches Werkzeug ist gerade gut, was ist gerade wichtig, damit ich mich so leer machen kann, damit der andere auch so seine Wahrheit finden kann in den Tools und den Prozessen, die ich halt natürlich irgendwie im Background habe und mitbringe. Ne? Ich glaube, das, was mir unfassbare Freude an meinem Beruf bereitet, ist dieses Wachstum von Menschen, was ich sehe.
Ja, was ja so vielfältig sein kann.
Es ist super vielfältig. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, es gibt einfach, oder Klienten kommen zu mir und wir stellen im Erstgespräch häufig schon fest und es gibt so eine, für mich immer dann schon halt in meinen Notizen immer so eine, so Randnotizen, so wo geht die Reise hin? Auf welcher Ebene befinden wir uns hier auch vielleicht einfach neurologisch und emotional? Ist da was blockiert? Ist das eine Anteilsarbeit? Ist das was, wo wir auf Identitätsebene arbeiten oder wo wir im Thema Prägung und Bindung und Beziehung arbeiten? Und gleichzeitig, unabhängig davon, auf welcher Ebene wir arbeiten, betrifft es ja immer die Person, die einen Struggle hat und irgendwie merkt so, damit fühle ich mich nicht mehr wohl in mir und auch nicht wohl in meinem Umfeld. Und das löst Stress aus, in welcher Form auch immer der sich zeigt. Und ich glaube, das Befriedigendste für mich ist, tatsächlich das Wachstum zu sehen. Und es ist einfach ein unfassbares Geschenk. Und darüber haben wir beide auch in unserer Freundinnenzeit jetzt hier in Hamburg gesprochen. Es ist ein sehr großes Geschenk von Intimität, was mir gemacht wird.
Ja.
An Menschen dran sein zu dürfen. Und auch da ist es wirklich ein großer Wert meiner Arbeit, eine große Demut dem gegenüber zu finden und zu haben, dass Menschen diese Tür aufmachen für mich. Mhm. Die machen sie ja nicht für mich auf. Also das möchte ich an der Stelle auch sagen. Mir ist das schon bewusst, dass das keiner für mich macht, damit ich da irgendwie eine Befriedigung an diesem Thema habe. Sondern das, was mich, glaube ich, so glücklich macht und so dankbar daran macht, ist wirklich dieses, dass ich das auch ermöglichen kann mit allem, was ich mitbringe. Und dass ich auch natürlich mittlerweile weiß, ja, das hat sehr, sehr viel mit Fachwissen zu tun und sehr, sehr viel mit meiner Erfahrung, die einfach sehr, sehr bunt und sehr breit ist, mittlerweile auch durch meine Lebensgeschichte einfach auch. Andererseits aber halt wirklich auch durch etwas, was ich einfach habe, glücklicherweise. Das würde ich nicht als Weisheit bezeichnen, aber ich glaube, so für mich ist das, dass ich mich sehr, sehr weit machen kann für andere Menschen. Und das ist was, für das ich selber sehr dankbar bin.
Ja, schön. Und ich finde tatsächlich, dass man eben dadurch wirklich merkt, dass du eben, dass es fast ja eigentlich keine Limitierung hat, sondern dass ja du wirklich ganz individuell auch schauen kannst und,
ja,
und da auch gemeinsam mit deinen Klientinnen auch drauf schauen kannst.
Ja, es ist auch ein hoher Wert für mich in meiner Arbeit, mir immer bewusst darüber zu sein, ich weiß letzten Endes nie, was am Ende der Erkenntnisgewinn und das Wachstum der Session sein wird. Ich habe natürlich aufgrund des Hintergrundwissens eine Idee, von welchem emotionalen Grundbedürfnis wir uns vielleicht ein Stück weit lösen dürfen und wo wir uns reinbewegen wollen. Das ist schon klar. Es gibt eine Entwicklungsrichtung, die sehr, sehr klar von mir mitverfolgt wird, weil sonst wäre es auch nicht so erfolgreich, einfach daran zu arbeiten.
Ja.
Aber halt diese innere Haltung von, ich kann dir nicht in den Kopf gucken, ich kann dich nur fragen und dieses Fragen halt auch zuzulassen. Ne? Und natürlich gibt es auch manchmal KlientInnen, die halt, denen fehlt manchmal so ein bisschen die eigene Sprache für eigene Bedürfnisse auch. Ne? Da fehlen auch manchmal einfach die Worte. Und das ist natürlich auch ein sehr glückliches Zusammenspiel für mich, dass ich eine sehr große Liebe zu Worten und zu Sprache habe und dass ich sehr gut in Bildern und Emotionen auch sprechen kann. Weil es mir erlaubt, dass wenn ein Prozess auch mal ins Stocken gerät und wenn jemand halt jetzt doch nicht aus sich heraus es benennen kann, was die Erkenntnis oder der Impuls ist, halt zumindest was anzubieten und auch manchmal provokativ was anzubieten, wo ich schon weiß innerlich, das ist es nicht. Aber ganz häufig in diesem Widerspruch, das ist so, weißt du, wenn wir irgendwo unterwegs sind und jetzt sagen, was wollen wir lieber machen? Wollen wir schnell eine Pommes essen gehen oder wollen wir irgendwas Gesundes essen und uns in Ruhe hinsetzen und irgendwie Genuss haben? Und du sagst, ich weiß gar nicht so richtig, Inge. Ich sag dann, ach, lass uns die Pommes essen gehen. Und du dann aber merkst, nee, eigentlich will ich doch lieber mich in Ruhe mit dir hinsetzen und reden und was schön genießen. Und das ist ja manchmal dieser Moment von, ich brauche den Spiegel, reinzufühlen, was ich nicht will, damit ich ein Verständnis, ein Gespür, einen ersten Impuls dafür habe, was ich eigentlich will. Und das ist schon was, was ich dann natürlich auch manchmal mitgebe, wo ich Impulse reingebe oder auch sage, so fühl mal für dich rein, geht es mit dir in Resonanz, ist das, was da ist? Und dann ja, geht da manchmal ein bisschen was rein, was du jetzt vielleicht als Wahrheit vermitteln würdest. Und ich würde sagen, es ist ein Gefüge aus Professionalität, aus Gespür, Erfahrung und emotionalem Wortschatz.
Ja. Was ich alles genau gleich so unterschreiben würde, sowohl erlebt in meinen Coaching-Sessions mit dir, als auch in, auf einer ganz anderen Ebene, aber in einer auch ganz grandiosen Qualität, auch wirklich in unserer Freundinnenzeit, definitiv. Kurz vor Schluss möchte ich gerne eine, so wie ich finde, sehr tiefe Frage stellen.
Gut, dass wir bisher auch nur die Oberflächlichen angekratzt haben.
Nee, klar. So, es geht nämlich um eines für mich der größten und wichtigsten und schönsten Gefühle. Es geht nämlich um Liebe. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge über Liebe an sich sprechen und über alles, was dazu gehört. Und ich möchte dich gerne fragen, und ich finde, ich würde fast behaupten, es ist eine der kniffligsten Fragen heute. Ich würde dich gerne fragen, was erwartest du von der Liebe?
Das klingt jetzt wie eine krasse Plattitüde, wenn ich das sage. Aber es ist tatsächlich so. Nichts. Ich erwarte nichts. Und ich glaube, dass es eher so ist, dass ich von mir erwarte, dass ich in Liebe bin. Und jetzt wissen wir alle, das ist ja nicht ständig so, ne? Also auch, wenn wir jetzt Alfie hier hätten, der würde auch sagen, so, Emma, es gibt aber schon Tage, da bist du jetzt nicht nur in Liebe unterwegs. Also das ist auch mal schwierig. Ich glaube aber, dass das immer wieder die größte Erkenntnis ist, in Liebe mit sich selber umzugehen und mit anderen. Genau da heraus, dass ich mit mir selber in Liebe sein kann. Das ist meine Erwartung daran, weil dann bin ich halt auch offen dafür, das empfangen zu können. Und die ist auch immer da. Also so ein Impuls, der mir gerade in den Kopf kommt, ist so ein Gedanke von, ich glaube, dass wir Wut, Angst, Hoffnungslosigkeit, was auch immer an unangenehmen Emotionen da sein kann, ein Stück weit erzeugen, indem wir ein Struggle damit haben, was wir im Außen erleben und was wir im Innen wollen. Und Liebe müssen wir nicht künstlich erzeugen. Liebe ist so ein Urvertrauen, in das wir uns fallen lassen können. Und da haben wir gestern auch in unserer Freundinzeit drüber gesprochen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, es ist nicht so, dass ich nur ein leichtes Leben hatte. Also es gab sehr viele Auf und Ab in meinem Leben und auch in meiner Kernfamiliengeschichte. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie in Bullabü aufgewachsen bin, mit einem goldenen Löffel im Mund. So ist es definitiv nicht. Und ich habe das große Glück, dass ich etwas mitgebracht habe, glaube ich, auf diese Welt, was mir einfach auch keiner kaputt machen kann. Und das ist ein tiefes Vertrauen in mich und in andere und in die Welt. Und dieses Vertrauen, das ist für mich eigentlich Liebe. Dieses darauf Vertrauen, dass die Dinge gut sind. Dass es nichts gibt, was uns richtig aggressiv wehtut, weil es von außen uns wehtun will, sondern uns tun die Dinge weh, weil sie uns im Innen wehtun. Und weil wir uns dran stoßen. Und ich glaube, das ist meine Erwartung an Liebe, sie anknüpfen zu dürfen, sie nicht, ihr die Tür nicht zuzumachen. Ja.
Wow. Ich muss es kurz atmen. Also es ging mir eingangs schon so, dass ich Tränen in den Augen hatte. Jetzt habe ich das tatsächlich auch gerade wieder. Ich wusste das schon im Vorfeld. Das schon gestern habe ich schon gesagt, ey, ich muss so aufpassen, dass ich nicht zwischendrin wahrscheinlich losheulen werde. Und ja, ich bin gerade so dankbar, dass wir das gemacht haben. Und
ja, ich auch.
Ich bin gerade so, ich finde das so schön.
Ja.
Und kann jetzt schon aus dem Gespräch für mich schon wieder so viel auch mitnehmen und merke, wow, das haut mich gerade fast ein bisschen um. Und es gibt aber noch eine letzte Frage. Es gibt eine letzte Frage.
Sie sagt eben so, ja, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, kommt immer so eine Deep-Frage. Ne?
Genau, aber ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich für alle so, wow, uff, mit so einer schweren Frage aufzuhören, es entspricht ja uns auch irgendwie nicht, weil kurz dazu, unsere Freundinnenzeit war vor allem geprägt von ganz viel Lachen.
Oh mein Gott.
Und durch die Bude tanzen und das Herz auch tanzen lassen.
Ja.
Und wir haben neben ganz vielen Gemeinsamkeiten festgestellt, dass eine Sache uns beiden unglaublich wichtig ist und das ist Musik. Und die letzte Frage, die vielleicht jetzt eben gar nicht so in die Tiefe gehen muss, sondern die eben auch ganz leicht und lustig und ein perfekter Abschluss bilden darf, ist, Ini, was ist deine Hymne? Also, was ist das eine Lied, das dich irgendwie so durchs Leben trägt? Beziehungsweise, manchmal ist ja ein Lied immer auch so schwierig. Hast du so einen kleinen Soundtrack?
So einen kleinen Soundtrack.
Auf der Soundtrack deines Lebens.
Ja. Ja, mir kommen spontan ein paar Dinge in den Kopf tatsächlich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz witzig, vielleicht über mich immer mal festzustellen. Ich habe einen sehr uneingeschränkten Musikgeschmack. Ich kann sehr vieles mitgehen. Auch Schlager manchmal.
Mhm. Hatten wir es ja schon davon heute.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Ich denke gerade an Erase and Rewind. Ich denke tatsächlich auch sofort, wenn ich an Musik denke, an ganz viele Musikvideos, die durch meinen Kopf kommen, weil ich ein sehr visueller Mensch bin.
Wollte ich gerade sagen, spannend. Das habe ich zum Beispiel gar nicht.
Oh, ganz krass. Das ist ganz, ganz krass.
Ja.
Michael Jackson, Man in the Mirror. José González, Crosses. Sehr krasser Song. Hat mich durch einen sehr, sehr schweren Liebeskummer getragen. Und ja. Hat aber sehr, sehr viel so für mich mit meiner Haltung auch zu tun, glaube ich. Was gibt's noch, was mir jetzt einfällt? Boah, es gibt so viele schöne Dinge. Respect von Aretha Franklin. Klassiker.
Wow, liebe ich auch.
Aber einfach echt heartbreaking Song irgendwie. Florence and the Machine. Dog Days Are Over.
Ja. Für immer, oder?
Für immer.
Forever.
Forever and ever. Oh, und My Moon, My Man von Feist. Wunderschön, geiles Musikvideo. Wenn ihr es nicht kennt, spielt auf einem Flughafen mit einem flachen Rollband. Also ne, so wie es Rolltreppen gibt, gibt es ja Laufbänder quasi auf sehr großen Flughäfen. Und da gibt es eine Choreografie auf einem Laufband. Wow, das toucht mich sehr. Tanzen ist halt echt einfach eine krasse Leidenschaft. So. Mhm. Ja, Ästhetik ist eine krasse Leidenschaft. Ja, ich glaube, das ist so, die fallen mir spontan ein, witzigerweise. Es würden mir wahrscheinlich 100.000 andere Sachen noch einfallen, die ich sagen könnte. Ich halt auch, ne, also du kriegst mich halt auch mit auch mit Backstreet Boys, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sowas mich nicht auch abholen könnte.
Wie gerne ich jetzt fragen würde, welcher der Backstreet Boys dein Liebster wäre.
Sorry.
Verrat's noch nicht.
Ja?
Verrat's nicht.
Ja?
Ich frag's beim nächsten Mal.
Okay.
Hey, lass uns bei Songs bleiben. Wir werden gleich hier auflegen.
Mhm.
Und wir werden einmal hier durch die Bude tanzen.
Finde ich gut.
Zu welchem Song werden wir das machen?
Wow.
Ich weiß es, Imi. Ich weiß es schon.
Ich habe auch eine Idee.
Okay.
Weil wir haben eigentlich einen Hymnen-Song. Ja. Man muss dazu sagen, dass Denise Ende letzten Jahres mit mir eine Playlist geteilt hat, die mich so abgeholt hat zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Wie oft ich wirklich heartbreaking irgendwie durch den Park spaziert bin mit meinem Hund. Wenn morgens immer die Leute sehen, so die guten Morgenrunde und ich frage so, was brauchst du gerade? Und ich stehe am anderen Ende der Kamera und mir laufen Tränen über die Wangen, weil ich irgendeinen Song höre und denke so,
ja.
Oh mein Gott, was für ein krasser Tag und was für ein Moment. Ja, aber sag du mal, weil du bist besser im Titel merken. Was ist der, zu dem wir tanzen?
Birdie?
Ja.
Keep your head up.
Ja, okay. Es war, ja, ja.
War's auch bei dir, ne?
Ja, fühle ich.
Ja. Das wird unsere Hymne gleich sein.
Ja.
Imi, echt, ich habe so ein volles Herz gerade.
Ja.
Ich bin dir unglaublich dankbar, dass du mich und uns alle heute so reinschauen hast lassen. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Worte, für dein Sein. Ey, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Danke für jetzt und euch allen, die zugehört haben. Ey, ich hoffe, ihr habt es genauso sehr genossen. Nimm dir mit, was du brauchst. Ich hoffe, dass heute ganz viel dabei war und ja, beantworte all die Fragen, die wir heute besprochen haben, doch auch für dich selbst und lass uns gerne wissen, was das mit dir gemacht hat und welche Erkenntnis du daraus ziehst. Und ich kann euch sagen, ich habe noch echt einen Haufen an Fragen, die ich Imi gerne noch stellen würde. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in einem anderen Hotel, in einer anderen Stadt, wieder zu einer Podcast-Aufnahme und quatschen dann weiter.
Ich danke dir. Ich danke dir auch deshalb so sehr. Und das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wir haben so eine schöne Freundinzeit gehabt, die auch mich so bereichert hat. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich auf diesem Bett sitze und nicht davon profitiere, dich an meiner Seite zu haben. Und gleichzeitig bin ich so dankbar und das weißt du. Und vielleicht ist es auch schön, nochmal an der Stelle das zu sagen. Wir haben alle unsere Herausforderungen, auch wenn wir Emotionscoach sind.
Ja.
Und meine ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch in meine eigentliche Größe zu kommen. Auch Menschen das zu offenbaren, ohne das Gefühl zu haben, ich bin zu viel oder nehme zu viel Raum ein. Und ich bin sehr dankbar dafür, heute mit dir dieses Gespräch geführt zu haben und mich so wohl gefühlt zu haben dabei, einfach ich sein zu können. Es war sehr schön. Ich danke dir sehr.
Sehr, sehr gerne. Hey, wir werden tanzen. Mach du das jetzt auch. Habt's ganz gut. Bis ganz bald. Tschüssi.
Ciao.